Das ist doch alles Quatsch mit Soße. Diesen Zitteraalstrom, den die da produzieren. Damit kann man vielleicht im Biologieunterricht dem Lehrer mal die Elektrode an den Hintern halten, damit der sich erschrickt. Aber damit kann man keine Industriegesellschaft betreiben. Das funktioniert nicht. Das wird auch nichts mehr, Freunde. Und deswegen ist es natürlich so, dass jetzt durch die kleine zusätzliche Energiekrise dieses Krieges derjenige, der sowieso schon so schlecht aufgestellt ist wie wir, der kriegt es jetzt ab. Aber zu Recht. Grüße von der Insel. Hier scheint die Sonne und ja, und hier, wie soll ich sagen, über dieser Insel lacht die Sonne, über Deutschland lacht die Welt. Das gilt auch fürs Thema Energiekrise, fürchte ich, oder? Also, wenn sich unsere Politiker schon mit Preisen beschäftigen, dann weiß ich, dass was schiefgegangen ist im Lande. Und meistens ist das, was schiefgegangen ist, nicht das Ergebnis eines angeblichen oder tatsächlichen Marktversagens. Wobei mir noch niemand jemals ein Marktversagen überhaupt gezeigt hat, das was anderes gewesen wäre als in Wahrheit ein Politikerversagen, wenn man genau hingeguckt hat. Ja, sondern das ist eben genau das. Es ist das Ergebnis von irgendwelchen politischen Aktivitäten. Und so haben wir es jetzt wieder. Also jetzt möchte die Politik gerne einen Preisdeckel machen auf Sprit. Ja, die sollte sich doch lieber mal fragen, wieso sind die Spritpreise denn so hoch in Deutschland? Im umliegenden Ausland sind sie auch gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie in Deutschland. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass in Deutschland erstens der Staat mitverdient. Das heißt also, es ist teurer geworden und der Staat kassiert dann über die Mehrwertsteuer gleich nochmal richtig ordentlich mit ab. Ja? Und der zweite Grund ist, dass in Deutschland offensichtlich ein Kartell von Verteilern am Werke ist, also von Mineralölgesellschaften, die das durchsetzen können am Markt, während es in unseren umliegenden Ländern nicht geht. Woran das wohl liegen mag? Das liegt daran, dass wir mittlerweile in Deutschland eben kartellartige Strukturen haben, die es auch verstehen, die deutsche Psychologie auszunutzen. Und die deutsche Psychologie ist jetzt auf Energieknappheit hintrainiert worden von der Politik, weil die Politik uns alle günstigen Energiequellen abgedreht hat. Ja, wir nehmen kein russisches Öl mehr an, wir nehmen kein russisches Gas mehr an, wir haben keine Atomkraftwerke mehr, wir nehmen keine günstige Kohle aus Australien mehr an, um damit Kohlekraftwerke zu betreiben. Nichts von alledem, denn das böse, böse Kohlendioxid muss ja besiegt werden. Ne? Und damit hat man jetzt eine künstliche Energiekrise ja sowieso schon gemacht. In Deutschland sind die Energiepreise die höchsten überhaupt, ja, weltweit. Es gibt noch nicht mal die anderen EU-Länder sind da so beschissen dran, wie wir dran sind, durch unsere Politik. Und jetzt kommt dieser externe Schock. Jetzt kommt also der Iran-Krieg, der lange absehbar war und der auch nur bedingt ein Krieg um Öl oder regionale Einflusszone ist, sondern der vor allen Dingen ein Krieg um die Leitwährung Dollar ist, weil hier geht es darum, den Petrodollar auch im Iran durchzusetzen. Das ist der Hauptgrund, warum dieser Krieg angefangen hat. Alles andere ist auch ein Grund, aber kommt in der Rangfolge der Kriegsgründe weiter unten. Und dazu übrigens nur ein kleiner Hinweis, genauestens analysiert in unserem letzten Newsletter von Gold Revolution zum Thema Iran, ist immer noch verfügbar, wer sich jetzt anmeldet auf unserem Kanal, Newsletter-Kanal, der kann das also bekommen, findet man auf goldrevolution.com, wenn man runterscrollt, ganz unten Anmeldung zum Gold Revolution Newsletter. Jetzt kommt also dieser Krieg und dieser Krieg läuft wie jeder Krieg nie ganz genau so wie geplant. Noch nicht mal für die Amerikaner, obwohl er im Wesentlichen schon so läuft wie geplant. Es hat unsere Presse nur nicht mitbekommen. Ja, und dass er 2 bis 4 Wochen dauern würde, war auch von Anfang an klar. Dass Iran nicht in 3 Tagen als regionale Mittelmacht niederzuringen ist, war sowas von klar. Das könnte man im Grunde genommen ja an einer Hand abzählen. Ja, aber es wird kein jahrelanger Krieg werden und Iran wird den auch nicht gewinnen. Also da fürchte ich, da sind unsere Schreibtischstrategen von der deutschen Presse doch nicht gut genug informiert, um das einschätzen zu können, wie lange die Amerikaner dann am Ende brauchen. Ich vermute mal, Trump hat ja gesagt, uns gehen die Ziele aus im Iran, also die strategischen Ziele, die Raketenwerfer und was da so alles kreucht und fleucht, die Schiffe. Die Marine hat man komplett versenkt, Luftwaffe hatte Iran auch keine mehr. Ja, die Bunkeranlagen sind weitgehend zerstört. Die Führung ist jetzt schon zum 3. Mal enthauptet. Ja, bei der Inauguration oder bei der Inaugurationsfeier von dem Neuen jetzt ist er gar nicht aufgetreten, weil er Angst gehabt hat, dass gleich eine Drohne vorbeikommt. Stattdessen musste ein Pappkamerad von ihm hochgehalten werden. Also das sieht mir nicht nach Sieg aus für den Iran. Also bei allem Respekt für die Unkenrufe ob von links oder von rechts, haben wir ja beides in unserem Land mehr als genug. Die sagen, der Trump hat sich da auf was eingelassen, worüber er die Kontrolle verliert. Also ihm gehen die Ziele aus. So, was wird er jetzt machen? Der wird jetzt sich neue Ziele suchen. Und was sind die neuen Ziele? Der wird sich anschauen, wo kriege ich denn diese Revolutionsgardisten da am besten zu fassen? Ja, die Kommandeure von den Revolutionsgarden, das sind die Nächsten. Ja, und zwar durch die Ränge von oben nach unten durch. Erst die Generäle, dann die Obristen, dann die Oberstleutnante und die Majore. Ja, so von oben nach unten durch, solange bis dieses Ding führungslos und koordinationslos ist. Weil nämlich diese Revolutionsgarden, die sind das eigentliche Hindernis für die neue Revolution. Ja, die sind noch die alte Revolution, die schützen. Die neue Revolution, die alte Revolution, nämlich die Mullah-Revolution, hinwegfegen soll, die wird von den Revolutionsgarden verhindert. Also werden die Revolutionsgarden das nächste Ziel sein. Und da werden sich die Amerikaner Zeit lassen. Ja, und eins muss man ihnen allerdings vorwerfen. Nicht vergessen. Das mit der Straße von Hormuz, das haben sie nicht optimal gemanagt. Also da hätten sie viel schneller hinlangen müssen, damit der Iran keine Zeit hat, da irgendwelche Minenschiffe loszuschicken. Ja, also da hätte man am Anfang sehr viel mehr Augenmerk drauflegen müssen, um die Straße offen zu halten. Und ob man dann den Schiffsverkehr hätte laufen lassen können mitten im Krieg, das ist noch eine andere Frage, hat ja versicherungstechnische Probleme und so weiter. Aber trotzdem hätte man da schneller handeln müssen. Jetzt muss man es nachholen. Jetzt wird man 2 bis 3 Wochen brauchen, um militärisch dafür zu sorgen, dass die Straße wieder offen ist. Aber geöffnet wird sie. Und wenn es mit einem Dosenöffner sein muss, Freunde. Ja, also das glaube ich nicht, dass die Amerikaner das zulassen werden, dass die zubleibt. Und das kriegt man auch hin, würde ich jetzt mal fast unterstellen. So, und insofern wird das also noch ein paar Wochen gehen, wird aber nicht mit einem iranischen Sieg enden. Und wenn das dann vorbei ist, dann wird es sich relativ schnell normalisieren. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens haben viele Ölexporteure am Golf vorausgeahnt, dass es knallen wird und haben viele Tanker schon durch die Straße geschickt, bevor es losging. Das heißt, da ist ein anständiger Konvoi unterwegs. Und zwar in alle Himmelsrichtungen. Und jetzt ist natürlich so, dass das Öl, was da draußen ist, da balgen sich natürlich alle drum. Da wird geboten. Und da kriegt das Öl der Meistbietende. Und deswegen steigt auch der Ölpreis. Ja, nicht, weil die physische Versorgung nicht mehr da ist, sondern weil es da einen Peak gibt, den jetzt jeder noch abschöpfen will, um Risikomanagement zu betreiben. Ist auch eine logische Handlungsweise. Ja, also steigt jetzt erstmal der Preis. Und weil in Deutschland die Preise sowieso schon hoch sind, schlägt es durch. Und klar, wenn jetzt der Preis, sagen wir mal, von 60 auf 120 steigt, dann reden wir bei einer monatlichen Produktion von roundabout 2 bis 3 Milliarden Barrel, ja, reden wir von einer Preisdifferenz 60 mal 2 sind gleich mal 120 bis 180 Milliarden, die da zusätzlich an die Ölexporteure gehen, ja, pro Monat aus den Ländern, die das Öl verbrauchen. Und das ist natürlich schon eine Rechnung, die macht sich bemerkbar. Das ist ein negativer Kostenschock, wenn man so will, der dann die Möglichkeiten für Investitionen, für Konsum und so weiter in diesen Ländern einschränkt, weil das führt ja zu einem Defizit. Das war schon 1973, 79 so bei den Vorgängerölkrisen, nur dass damals tatsächlich das Öl physisch verknappt war. Jetzt könnten wir natürlich ganz leicht hergehen und sagen, die physische Ölverknappung, die jetzt Deutschland vielleicht droht, weil sie sich dieses Öl nicht leisten können mehr, die könnten wir ja ganz leicht abstellen. Wir müssten ja eigentlich nur bei den Russen anfragen, ob sie uns beliefern. Und die Russen haben gesagt, kein Problem. Ja, wir haben nichts gegen euch. Wir beliefern euch. Ihr müsst nur sagen, dass ihr es haben wollt. Aber dazu müsstet ihr natürlich die Sanktionen, dass ihr das Öl nicht haben wollt, aufheben. Und dazu sind unsere zu stolz. Ja, sie haben sich ja jetzt so verstiegen, dass der Russe der Böse ist, der allerböseste Böse, Böse, Böse. Ja. Und deswegen geht es nicht. Also lieber sterben wir in Schönheit, als dass wir dem jetzt das Öl abkaufen oder das Gas. Und der Orban, der es anders will, der muss natürlich auch ganz böse, böse, böse sein. Dieser gewählte Präsident eines EU-Landes wird jetzt neuerdings von unserer Presse als Ungarn-Diktator beschimpft. Ja, das muss man sich mal geben. Weil er nicht so bescheuert ist wie unsere, sondern sagt, Moment mal, Freunde, wer mich jetzt vom russischen Öl abschneiden will, der kriegt Ärger. Der kriegt Ärger mit mir und zwar auf alle möglichen Arten und Weisen. Wenn ihr uns ans Schienbein tretet, treten wir euch auch ans Schienbein. Lasst doch einfach bleiben. Wir wollen euch nicht ans Schienbein treten. Hört auf damit. Aber unsere da in Berlin und Brüssel sind zu dämlich dafür. ihre Interessen zu vertreten. Und deswegen trifft uns das jetzt halt ein bisschen härter, als es uns treffen müsste. Das mit der Energie sehen unsere ja schon lange nicht mehr ein. Es ist aber nun mal eine empirisch bewiesene Tatsache, dass eine Industriegesellschaft umso wohlhabender ist, je mehr Energie sie tatsächlich auch zur Verfügung hat und verbraucht. Ja, der Energieverbrauch und der Wohlstand in einem Land sind extrem korreliert. Man muss nur jedes Land mit seinem Energieverbrauch pro Kopf auf der einen Skala abplotten und mit seinem Wohlstand pro Kopf auf der anderen Skala abplotten. Und dann sieht man, dass es ein direkter Zusammenhang ist. Und natürlich ist es auch klar, auch intertemporal betrachtet. Die Verfügbarkeit von hochgespannter, kostengünstiger Energie war entscheidend und instrumentell, um die Welt aus dem Mittelalter rauszuholen und in die moderne Industriegesellschaft zu überführen. Im 18. Jahrhundert, da haben die Leute Feuerholz gesammelt. Und der Einsatz von Energie, um Feuerholz zu sammeln, und das, was an Energie wieder rauskam, wenn man es verbrannt hat, war etwa 1:3. Das heißt, man hat dreimal so viel Energie geerntet, wie man reingesteckt hat, wenn man das Feuerholz gesammelt hat. Dann kam die industrielle Revolution mit der Kohle und der Kohleverfeuerung und der Dampfmaschine. Und die Kohle, die war schon deutlich effizienter. Da hat 1:10 bis 1:20 war da das Verhältnis. Das heißt, eine Einheit investierter Energie hat 10 bis 20 Einheiten geernteter Energie zurückgegeben. Dann kam das Öl, da ist es auf 1:50 gestiegen. Mit dem Öl und Elektrizität ist es auf 1:50 gestiegen. Und dann kam die Atomkraft, da ist es auf 1:100 gestiegen. Und jetzt haben wir uns entschieden, wieder zur Natur zurückzukehren, in diesem technikbefreiten Land der deutschen Romantik, und wollen das Ganze mit Solarzellen und Windrädchen machen. Und welches Verhältnis zwischen investierter Energie und ausgespuckter Energie haben diese Windrädchen? Die gleiche wie Feuerholz im 18. Jahrhundert, 1:3, Freunde. Und da gibt's Leute, die haben versucht, mir das Gegenteil vorzurechnen und mir zu beweisen, dass es nicht stimmt. Aber das Problem, Freunde, ist, dass das alles Milchmädchenrechnungen sind, die da aufgemacht werden. Da steht nur, wie viel Potenzial das Ding hat, wenn alles super läuft, wenn alles nach Plan läuft und wenn der Wind weht. Tut er aber nicht. Ja, die Dinger stehen, einen Großteil ihrer Zeit stehen sie still. Weht der Wind zu wenig, bewegen sie sich nicht. Weht der Wind zu viel oder zu stark, dann müssen sie abgestellt werden, weil sie den Winddruck nicht aushalten und überlastet werden. Nur innerhalb eines bestimmten Fensters funktionieren sie überhaupt. Jetzt hat man so viele von den Dingern in riesige Felder gestellt, dass das eine dem anderen den Wind abgräbt, beziehungsweise irgendwie abfängt oder in den Windschatten stellt, ja, so dass die Vorderen sich drehen, aber die Hinteren nicht mehr. Das ist doch alles Quatsch mit Soße. Diesen Zitteraalstrom, den die da produzieren, ja, damit kann man vielleicht, keine Ahnung, im Biologieunterricht irgendjemanden oder dem Lehrer mal die Elektrode an den Hintern halten, damit der sich erschrickt. Aber damit kann man keine Industriegesellschaft betreiben. Ja, das funktioniert nicht. Das wird auch nichts mehr, Freunde. Und deswegen ist es natürlich so, dass jetzt durch die kleine zusätzliche Energiekrise dieses Krieges derjenige, der sowieso schon so schlecht aufgestellt ist wie wir, der kriegt es jetzt ab. Aber zu Recht. Ja, das ist auch klar, dass es das tun muss, weil Deutschland jahrzehntelang, also nicht nur, dass man billige Energie braucht, um Industrieland zu sein, speziell Deutschland war jahrzehntelang darauf ausgerichtet, von seiner gesamten Infrastruktur und Industriestruktur ein Land zu sein mit Schwerpunkt in besonders energieintensiven Industrien. Ja, die ganze metallverarbeitende Industrie, die Automobilindustrie, der Maschinenbau. Ja, das sind alles Industrien mit extrem hohem Energieanteil an den Gesamtkosten. Und zwar schon vor 10 Jahren gewesen, als die Energie noch günstiger war als heute. Und wenn man ein Land jahrzehntelang auf eine bestimmte Struktur hintrimmt, dann kann man nicht einfach den Schalter umlegen, so wie unsere Regierung das gemacht hat und gesagt, ja, wegen dem Klimascheiß, da müssen wir jetzt hergehen und müssen euch das abgewöhnen und deswegen verteuern wir jetzt die Energie und dann wird der Markt schon den Rest für uns regeln. Der Markt regelt für euch gar nichts, wenn ihr von außen den Markt kaputt macht und verzerrt, Freunde. Der Markt kann die Dinge für euch nur regeln, wenn ihr ihn machen lasst und nicht eingreift und ständig glaubt, ihr wüsstet es besser als der Markt. Deswegen ist das ja auch kein Marktversagen, was hier stattfindet. Deswegen ist es wie immer Politikversagen. Ja? Und dann gehen wir her und sagen, der Markt hat angeblich versagt, obwohl die Politik versagt hat und Probleme geschaffen hat, die nur von der Politik zu verantworten sind. Und jetzt soll die Politik neue Maßnahmen ergreifen, um die Probleme zu lösen, die sie selber hergestellt hat. Und diese neuen Maßnahmen werden in der Zukunft zu noch größeren Problemen führen. Und zwar deswegen, weil wir von Idioten regiert werden, die einfach nicht kapieren, wann sie sich mal zurückzuhalten haben. Es ist noch nicht mal schlimm, wenn ein Land von Idioten regiert wird. Wenn diese Idioten der Meinung sind, dass sie es einfach laufen lassen und die Politik sich nicht einmischt. Aber wenn sie so klug wären, das zu sagen, dass sie sich nicht einmischen, dann wären es ja keine Idioten. Okay, insofern beißt sich das Argument ein bisschen in den Schwanz. Aber wir werden halt von Idioten regiert, die glauben, sie wären keine und die glauben, sie wüssten es besser als alle anderen. Das ist das Phänomenale. Dunning-Krüger-Effekt at its best. Aber bevor ich es vergesse, weil ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, was denn das überhaupt sei. Dunning-Krüger-Effekt ist, wenn einer so dämlich und blöd ist, dass er noch nicht mal weiß, wie dämlich und blöd er ist, sondern sich für besonders klug hält und alle anderen, die klüger sind, als er für dämlich und blöd hält. Das ist der Dunning-Krüger-Effekt mal in einem Satz ausformuliert. Und das ist das, was wir haben. Und diese Jungs, die machen halt immer alles nur noch schlimmer. Und deswegen würde ich mal sagen, wir sind nicht auf Messers Schneide, sondern wir sind schon runtergefallen. Wir sind runtergefallen und jetzt sind wir im freien Fall. Und wir fliegen jetzt gerade an irgendeinem Stockwerk vorbei und sagen, bis hierhin ist alles super gelaufen.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de